Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Es ist manchmal skurril, wie eng Himmel und Hölle beieinander liegen können. Es ist so, ich war im Urlaub. Im Urlaub ist es himmlisch schön gewesen. Und die größten Sorgen, die ich da hatte, war, bekomme ich den bequemeren Liegestuhl ab und vergesse ich hoffentlich heute nicht das zweite Mal Sonnencreme. Und eigentlich war es so herrlich und himmlisch. Und gleichzeitig aber habe ich mit meinen Freunden geschrieben, die Afghanen sind und die mir berichtet haben, wie es ihren Verwandten und Freunden geht in der Heimat. Wir wissen, da war einiges los und es ist Schreckliches zugetragen und es war buchstäblich die Hölle auf Erden. Und für mich war das krass, dass ich himmlische Gefühle hatte und auf der anderen Seite der Welt ist es höllisch. Und genau in dieser Spannung, ja, und diesen Herausforderungen, da in diesem Licht steht heute die Predigt oder auch in diesem Thema befinden wir uns mitten in einem Bibeltext, den wir heute lesen. Wir schauen uns zwei Texte an. Den ersten, den werde ich gleich vorlesen. Da wird es ziemlich himmlisch zugehen, dem Himmel ganz nahe. Gerne könnt Sie mitlesen auf der PowerPoint. Da heißt es im Markus 9 ab Vers 2. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus, Johannes mit sich. Er führte sie auf einen hohen Berg, wo sie ganz für sich waren. Da veränderte sich sein Aussehen vor ihren Augen. Seine Kleider wurden strahlend weiß. Kein Tuchhersteller dieser Welt kann Stoff so leuchtend weiß machen. Da erschien Elia zusammen mit Mose vor ihnen. Sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Zelte aufschlagen. Eines für dich, eines für Mose und eines für Elia. Denn Petrus wusste nicht, was er sagen sollte. So sehr waren sie vor Furcht erfüllt. Dann zog eine Wolke auf und ihre Schatten legten sich über sie. Und seine Stimme erklang aus der Wolke: Das ist mein geliebter Sohn. Hört auf ihn. Plötzlich waren sie mit Jesus allein, als sie sich umsahen. Es ist ein Erlebnis, das die Jünger so schnell nicht vergessen haben. Man weiß aus der biblischen Geschichte, dass sie noch lange darüber nachgedacht haben, dass noch lange die Präsenz Gottes in ihnen wiedergehallt hat. Gottes Begegnung war real gewesen und auf dem Berg sehen wir, dass Jesus sich verändert hat. Jesus wurde verändert, er hat sich selbst nicht verändert, er wurde verändert von Gott und dann tauchen auf einmal Elia und Mose auf und die beiden sind auf dem Berg und reden mit Jesus. Wir wissen nicht, was sie gesagt haben, aber sie haben zusammen gesprochen und reflexartig, dieser Petrus, wir kennen ihn impulsiv und schnell. Er rennt reflexartig los und sagt: Lass uns Zelte bauen. Wir haben es gerade gelesen, der Petrus, er wusste nicht, was er sagte. Er war so voller Furcht, aber sein Wunsch war: Wir wollen 3 Zelte aufschlagen. Elia, Mose und Jesus. Jeder bekommt ein Zelt und dieses Zelt soll dann eben für die sein, wo sie wohnen können, wo sie längerfristig da sein können. Also Petrus, er hat nicht gedacht an ein kurzes Sommercamp. Petrus dachte an ein Dauercamping. Dauerhaft ein Zelt aufbauen und diese Präsenz Gottes durch Elia und Mose da behalten. Zeltbauer war Petrus nicht, aber mit diesem Wort Zelt, da verbindet Petrus was ganz Bestimmtes. Und das ist uns klar, weil dieses Wort definiert im Alten Testament die Stiftshütte. Das ist also der Ort, an dem Mose und das Volk Israel Gott gedient hat, wo sie geopfert haben, wo sie Gott angetroffen haben. Das ist der Tempel, der Wandertempel, die Stiftshütte. Also als Zelt wurde die Stiftshütte auch eben genannt, weil sie eben ein Zelt war. Aber das war der Ort, wo man Gott treffen kann. Natürlich nicht so unmittelbar, wie jetzt das Petrus tut. Also Petrus hat ja wirklich eine göttliche Erscheinung gehabt und hat, wow, Herrlichkeit pur. Wer in den Tempel gegangen ist oder in die Stiftshütte, der konnte Gott dienen durch Opfer, durch Dienen. Der hat Gott nicht in dieser Herrlichkeit gesehen, wie damals dann Petrus. Es war also nicht ganz aus der Luft gegriffen, aber Petrus wollte festhalten, er wollte das, was er in dem Moment erlebt hat, festkrallen. Die Anwesenheit von Gott. Muss ich vorstellen, Gott ist da. Komplette Geborgenheit, hundertprozentige Sicherheit als Gefühl, Gottes Nähe so unmittelbar zu spüren. Das mal zu erleben, diesen Moment mal wahrzunehmen. Und das ist genau, was Petrus ja hatte. In dem Moment, ich bin Gott näher als nie zuvor und ich werde es auch nie näher sein. Also Petrus hat das nicht nochmal so erlebt, auf diese Art und Weise. Er will es festhalten. Wer will das nicht? Gottes Nähe greifen und sagen, jetzt halten. Die Geborgenheit. Sonst ist die Trennung da. Wir leben mit Gott, wir glauben an Gott, aber diese unmittelbare Nähe, eher ein Wunsch, der manchmal offen bleibt. Aber Gott lässt sich nicht verfügen. Die Idee, dass man jetzt Zelte baut, die wird komplett verworfen direkt. Wir haben es gelesen, er wusste nicht, was er sagte, der Petrus. Weil Gott lässt sich nicht verfügbar machen. Gott ist kein Gott, den man einsperren kann in ein Zelt oder den man dann immer wieder antrifft, weil der Gedanke war ja, wenn ich auf dem Berg ein Zelt baue und dann da Elia und Mose und Jesus sitzen habe, dann kann ich da immer wieder hinpilgern und immer wenn ich Gott brauche, dann gehe ich dahin und finde ihn. Aber genau das ist, was mit Gott nicht geht. Gott ist da keine Zirkusvorstellung, die man mal besuchen kann, wenn man es gerade braucht. Gott ist vielmehr ein Gott, der die Begegnung mit uns sucht, ja, aber der auch souverän ist, über den wir auf jeden Fall nicht verfügen können, der ja seine Wege geht, auch mit uns und uns Begegnungen schenkt. Aber was wir trotzdem feststellen können, ist, dass Gott und der Himmel manchmal näher ist, als wir denken. Ich habe gedacht, ja, die Geschichte auf diesem Berg, die ist ein bisschen wild. Man könnte meinen, dass ein Hollywood-Regisseur das geschrieben hätte, ein Science-Fiction draus gemacht hätte. Filmisch könnte man das alles super darstellen, genial, gute Effekte einbauen. Aber es ist ja nicht frei erfunden. Wir haben es hier mit der Realität Gottes zu tun und mit der Realität, dass Gott und der Himmel nahe sind. Der Himmel also in Präsenz Gottes. Der Himmel da, wo Gott ist. Dass Gott sich verfügbar macht und sich Einblick geben lässt in sich hinein. Das ist, was wir hier sehen. Gott lässt sich nicht verfügbar machen, aber Gott lässt sich sehen. Er lässt Zugang zu sich und das ist eine Realität, die wir vielleicht auch oft in unserem Leben manchmal ein bisschen ausblenden. Dass Gott so real da ist und dass der Himmel näher ist, als wir manchmal denken. Nachdem der Himmel nahe ist, kommt manchmal auch das andere. Manchmal ist man der Erde ganz schön nah. Und jetzt sehen wir das, dass man der Erde näher sein kann, als man manchmal denkt. Der Realität, dem Alltag. Gott spricht aus der Wolke. Das ist der Höhepunkt in der Geschichte. Gott spricht und sagt, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Auf ihn sollt ihr hören, das ist ein Satz, den wir kennen. Auch den Satz, mein geliebter Sohn, kennen wir auch. Aus der Taufgeschichte, das ist mein geliebter Sohn. Jesus wird bestätigt von Gott, das ist wirklich mein Sohn. Das ist wirklich der Sohn Gottes. Und dann die Aufforderung, ihm zu hören, zuzuhören. Vielmehr ist auch gemeint damit, gehorcht ihm, seid mit ihm verbunden oder seid gehorsam. Am Anfang August waren wir auf einer Teenager-Freizeit mit einigen Jugendlichen aus unserer Gemeinde und wir hatten eine geniale Zeit. Herrlich. Es war gut, Highlights, intensive Zeit, auch mit Gott. Wir haben Bibelarbeiten gemacht, wir haben Lobpreis gemacht, wir haben gesungen, wir haben gebetet. Und wie es dann so ist, geht auch so eine Freizeit zu Ende. Und meistens ist es dann, wenn man von solchen Freizeiten kommt, gerade auch als Jugendlicher oder auch als Erwachsener, kommt danach die Realität. Man kommt in die Welt zurück. Und dann heilt das noch so nach. Auf der Freizeit war Gott mir so nahe und jetzt ist alles wieder so normal. Und das Gotteserlebnis, das heilt vielleicht noch mit, aber die Normalität kehrt gnadenlos ein. Die Jünger, denen ging es auch so. Die Herrlichkeit hatten sie erlebt, die Nähe Gottes gespürt. Es heilt noch nach und wir erleben und wir sehen auf dem Berg, nachdem Jesus, nachdem Gott diesen Satz gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn, ist auf einmal alles wieder normal. Alles ist weg. Die Herrlichkeit ist weg, das Licht ist weg. Man liest nur noch davon, jetzt waren nur noch Petrus, die zwei Jünger und Jesus da. Nüchtern. Die himmlischen Momente, die würde man gern festhalten und trotzdem aber geht's wieder in die Realität. Weil von Jesus wissen wir, es geht bergab. Er geht bergab mit den Jüngern. Er läuft hinunter, die drei Jünger laufen mit. Und sie gehen sozusagen zurück in ihren Alltag, in die Realität. Ich habe gedacht, wenn wir manchmal diesen himmlischen Momente so hoch jubeln und auch genießen, dann kann es sein, dass man die Normalität verurteilt. Oder die Normalität, das Alltägliche, wenn man wieder hinuntergeht in den Alltag, dass man das gering schätzt. Ein Gedanke von Dietrich Bonhoeffer hat mich in der letzten Zeit beschäftigt. Die Geschichte fängt an wie ein Witz. Es treffen sich zwei Pfarrer. Aber es wird kein Witz, denn der eine Pfarrer sagte zu Dietrich Bonhoeffer, mein Ziel ist im Leben und Glauben, ich möchte ein Heiliger werden. Dietrich Bonhoeffer war, okay, ist bewundernswert, sagte er, bewundernswert. Aber ich widerspreche ihm trotzdem. Und er sagte dann, ich möchte Glauben lernen. Und Bonhoeffer meinte damit, dass Glaube erst in der Fülle der Aufgaben, in der Fragen, in dem Erfolg des Lebens, in den Misserfolgen des Lebens, in der Ratlosigkeit, in der Herausforderung, erst dann lernen wir wirklich Glauben. Dann erst fallen wir wirklich in Gottes Hände und sind auf Jesus ganz angewiesen und sind ganz bei Jesus. Als Christen, da könnte man manchmal sich zurückziehen und sagen, es ist doch schön, es ist doch gemütlich und nett, wenn wir uns zurückziehen in unsere ja fromme, heilige Welt. Wenn wir sagen, ich möchte bei Gott sein, so wie Petrus auf dem Berg bei den Zelten und man merkt, dass man aber die Welt, der Welt flieht, aus der Welt rausgehen möchte. Man möchte sich die Probleme vom Hals halten, die Herausforderungen, die Misserfolge, die Konflikte. Man möchte das weghalten und sagen, ich möchte nicht. Und es ist doch viel frommer, wenn ich ganz bei Gott bin, wenn ich in meinem Lobpreis bin. Wir würden, das kann man modern auch nennen und sagen, ja, ich habe da meine Quality Time mit Gott, eine Qualitätszeit mit Gott. Und man flüchtet so zu Gott hin und sagt, ja, ich brauche dann nur Gott und ich und wir sind eins und dann ist alles gut. Dann kann die Welt doch weiterlaufen, aber ich bin dann, Hauptsache mir geht's gut und ich bin bei Gott. Und das ist doch super christlich, weil es kann doch nichts Schlechtes daran sein, dass ich bei Gott bin. Aber genau das ist nicht die Aufgabe eines Christen. Wir sehen hier, was macht Jesus? Er geht hinab vom Berg. Er geht von der Herrlichkeit weg, geht auf die Erde und wird der Erde ganz nah. Er geht in die Welt hinein. Und wir lesen jetzt gleich noch, das Chaos bricht dann aus. Riesenstreitgespräche kommen auf. Jesus geht hinunter in die Welt. Und wisst ihr, wer sagt, ich möchte mir die Welt fernhalten, der verspottet eigentlich Gott. Weil Gott will, dass die Welt noch weiterläuft. Oder ist die Welt schon zu Ende? Wir leben noch hier, wir sind noch da. Gott hat gesagt, ich möchte jetzt Moment, dass die Welt noch weitergeht. Gottes Plan ist also nicht, haltet euch überall raus und seid fern und es ist eh bald zu Ende. Nee, das wissen wir nicht, wann es zu Ende ist. Solange die Welt noch läuft, geht's weiter. Und solange ist es Gottes Wille, dass sich die Welt weiterdreht und dass wir Christen in der Welt weitermachen und da drin sind und uns nicht raushalten und fern sind. Christen gehören in die Welt, in die Mitte der Not, inmitten der Dilemmas, inmitten der Unsicherheit, der Fehler, die Krisen, inmitten in der Welt. Aber das Tröstende ist, von uns geht keiner alleine. Von uns geht keiner alleine. Jesus geht mit den Jüngern vom Berg hinunter in die Welt zurück. Und das ist das Bild, was ich mitnehme, dass Jesus mit mir hineingeht in die Welt. Und dass ich da nie alleine bin. Auch wenn dann morgen der Alltag wieder anfängt für viele, der Arbeitsalltag, Montagmorgen. Entschuldige mich hier schon, dass ich euch erinnere an Montagmorgen. Für manche geht's ja wirklich los und dann gibt's manchmal den Moment, ich habe ein Bild mitgebracht, dass dann der Schockmoment, dieser Moment, wenn du plötzlich einfällt, morgen ist wieder Montag. Ja, die drei Jünger, die kommen vom Berg und haben wahrscheinlich auch diesen Schockmoment, denn sie erleben das Übelste. Die Geschichte geht weiter. Jetzt kommt nochmal eine zweite Geschichte, die sich direkt nahtlos anschließt, die ich gerne noch lesen möchte. Jesus kam mit den drei Jüngern zu den anderen zurück. Er fand eine große Volksmenge um sich versammelt. Darunter waren auch einige Schriftgelehrte, die mit den Jüngern stritten. Die Volksmenge sah ihn sofort und wurde ganz aufgeregt. Die Leute liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Er fragte sie: Worüber hattet ihr Streit mit meinen Jüngern? Ein Mann aus der Volksmenge antwortete: Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem bösen Geist besessen, der ihn stumm gemacht hat. Wenn der Geist ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Er kommt Schaum vor dem Mund. Er bekommt Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und sein ganzer Körper verkrampft sich. Ich habe deinen Jüngern gebeten, den Geist auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Da antwortete er ihnen: Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Sie brachten den Jungen zu Jesus. Sobald der Geist Jesus sah, zerrte er an den Jungen hin und her. Er fiel zu Boden, wälzte sich mit Schaum vor dem Mund auf der Erde. Da fragte Jesus den Vater: Wie lange hatte er das schon? Er antwortete: Von klein auf. Der böse Geist hatte ihn auch schon oft ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Wenn du kannst, dann hilf uns. Hab doch Mitleid mit uns. Jesus sagte zu ihm: Was heißt hier, wenn du kannst? Alles ist möglich für den, der glaubt. Da schrie der Vater des Jungen auf: Ich glaube ja und brauche doch, dass du mir meinem Glauben hilfst. Immer mehr Menschen kamen zu der Volksmenge. Als Jesus das sah, bedrohte er den bösen Geist: Du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, verlass den Jungen und kehre nie wieder in ihn zurück. Da schrie der böse Geist auf und zerrte den Jungen heftig hin und her. Dann verließ er ihn. Der Junge lag da wie tot. Deshalb meinten viele, er ist gestorben. Aber Jesus nahm seine Hand und zog den Jungen hoch. Da stand er auf. Dann gingen Jesus und seine Jünger nach Hause. Als sie allein waren, fragten die Jünger ihn: Warum konnten wir den bösen Geist nicht austreiben? Er antwortete: Solche bösen Geister können nur durch Gebet ausgetrieben werden. Der Hölle ganz nah. Ich glaube, man muss wenig erklären, um zu beschreiben, dass der Vater und der Sohn die Hölle auf Erden durchmachen. Seit Kind auf erlebt der Sohn, wie ihn diese Krankheit oder dieser Dämon heimsucht, wie er ihn kaputt macht, wie er ihn zerstören möchte. Und der Vater muss das mit anschauen und muss merken: Mein Sohn, der leidet so stark. Der Sohn hat sich sogar öfters ins Wasser oder ins Feuer geworfen. Er hat sich fast umgebracht, mehrfach. Der Vater muss ansehen, wie sein Sohn genau das tut. Und der Sohn muss erleben, wie er nicht reden kann und sich selbst das antut, dass er fast tot wird, dass er sich fast selbst umbringt. Und der Sohn muss erleben, die Hölle auf Erden, so wie der Vater und die Jünger. In der Szene sind die Jünger auch völlig aufgeschmissen. Ihr müsst euch vorstellen, da ist die Volksmenge, Publikum ist da. Und dann werden die Jünger aufgerufen, ihr könnt doch heilen. Die haben das schon gemacht. Die Jünger haben die Kraft bekommen, Dämonen auszutreiben, Heilungen durchzuführen und so weiter zu predigen. Und das haben sie schon gemacht. Und dann kommt die Volksmenge, das Publikum und sagt, jetzt Jünger, könnt ihr mal zeigen wieder, was ihr drauf habt. Und sie scheitern kläglich, sie scheitern hart. Sie konnten nicht helfen, heißt es. Konnten nicht helfen, den Geist auszutreiben. Und das waren die Frommen. Die, die ganz nah bei Jesus waren, die ganz eng bei Jesus waren. Die konnten nicht weiter. Ende. Sackgasse. Und da sind sie auch angekommen in der Realität. In der Welt, die gnadenlos manchmal zu sein scheint. Und ich denke, für uns ist das nicht fern. Es gibt viele Momente, in denen ich in den letzten Wochen immer wieder schweigen musste. Wenn man die Nachrichten liest, wenn ich mit Freunden im Gespräch war oder mit Personen, die großes Leid erfahren, Herausforderungen haben, die ich nicht überblicken kann, dann ist immer der Moment da, wenn ich schweige, dass ich weiß, ich bin völlig überfordert. Ich habe keine Antwort auf die Fragen. Ich habe keine Lösungen für diese Probleme der Welt, die, wie ich sehe. Ich habe keine Antworten auf Grausamkeiten, auf Katastrophen. Ich habe es nicht. Ich kann nur schweigen, hilflos zuschauen. Ist das nicht ein Stück weit die Hölle auf Erden, wenn man nicht mehr weiterkommt? Und in dieser Situation, bei den Jüngern, bei uns, sehen wir auf einen Jesus, der ja, zeigt, wer er ist. Wer ist dieser Jesus? Wir nehmen wahr, Jesus, er tritt heran an diesen Jungen und er sagt, bringt mir diesen Jungen. Sie treffen sich und sofort passiert etwas. Das Dämonische, das Höllische in diesem Jungen, das, was ihn krank macht, das, was ihn kaputt macht, das beginnt an ihm zu zerren. Das beginnt sich aufzubäumen, weil es merkt, da ist jemand, der ist stärker als ich. Da ist jemand, der eigentlich die Herrschaft hier hat. Bisher hat der böse Geist, der Dämon hat den Jungen besessen und hat allen gezeigt, ich habe hier das Sagen. Über Jahre und Jahrzehnte habe ich das Sagen gehabt und ich habe allen gezeigt, keiner kann mich beherrschen. Nicht mal die Jünger, nicht mal die Frommen haben die Kraft, mich zu bändigen. Das hat der Geist gesagt. Er hat allen gezeigt, ich bin der Stärkste im Ring. Und dann tritt Jesus auf. Und der Geist beginnt zu zerren und weiß ganz genau, es ist nur eine Notreaktion, die ich gerade mache. Es ist nur ein Aufbäumen und ein Versuch, dass ich doch irgendwie nochmal rauskomme. Und dann besiegt Jesus diesen bösen Geist. Er sagt, du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, verlass den Jungen und kehr nie wieder in ihn zurück. Der Junge liegt regungslos da, nachdem er es gesagt hatte. Nachdem der Geist nochmal ein letztes Mal aufgebäumt hat, ist er gegangen und der Dämon ist geflohen. Er ist weg gewesen und trotzdem liegt der Junge jetzt da. Er scheint wie tot, heißt es im Text. Hat also der Dämon doch gewonnen? Es wurde still, das Publikum. Vielleicht kann man das so vor Augen nehmen. Das Publikum stand da, der Junge lag da. Es wurde still. Hat der Dämon gewonnen? Der Junge ist tot. Hat sich nicht bewegt. Manchmal scheint es so, dass das Böse in der Welt gewinnt, dass es alles ausrottet und wir sagen, gewonnen. Und dann tritt Jesus auf, geht hin, greift die Hand des Jungen und sagt gar nichts. Er steht einfach nur auf, nachdem Jesus die Hand gegriffen hat. Hier zeigt Jesus, wer er wirklich ist, wer der Herr ist, wer der Mächtigere im Ring ist. Jesus zeigt, wer die Kontrolle hat über das Höllische auf dieser Erde, über die Dämonen, über das Böse, das uns plagt. Er ist der Herr. Jesus ganz nah zu sein, das ist das Thema. Und das ist auch die Frage, die dann aufgekommen ist. Was haben eigentlich die Jünger falsch gemacht? Waren sie nicht ganz bei Jesus? Ja. Jesus gibt eine klare Antwort auf die Frage, warum können die Jünger keine Wunder tun oder warum haben sie es nicht geschafft, obwohl sie es den Auftrag bekommen hatten, die Dämonen auszutreiben. Jesus sagt einfach, ihr habt nicht gebetet. Da heißt es in dem Vers 28, das geht nur mit Beten, den Dämonen austreiben. Ihr könnt es nicht ohne Beten machen. Wir wissen also, die Jünger haben es versucht, die haben es selbst versucht. Die haben selber gesagt, ich schaffe es, ich möchte den Dämon austreiben und sie sind gescheitert. Wir wissen, dass der Vater gesagt hat, die Jünger haben es nicht geschafft. Also es war bekannt, jeder wusste, die haben es nicht geschafft, ohne Gebet. Jesus mit einzubeziehen ist der Schlüssel. Jesus nahe zu sein ist genau das Thema, was relevant ist. Ohne ihn schaffen wir es nicht. Das ist so simpel. Es ist so offensichtlich, wahrscheinlich für uns alle klar, manchmal doch so herausfordernd. Der Vater hat das genau erlebt. Jesus sagt, der Junge kann geheilt werden, wenn man glaubt. Und dann beginnt der Vater zu schreien. Er schreit in die Menge hinein oder direkt zu Jesus, ja, ich glaube ja, ich brauche aber doch, dass du mir meinen Unglauben hilfst. Und das ist das reinste Hingeben an Jesus. Das ist genau der Punkt, den Bonhoeffer gemeint hat mit, wenn wir völlig hilflos und überfordert sind in dieser Welt mit unseren Herausforderungen, in unserer Situation, in unserem Alltag, dann können wir das Einzige machen, was wir können, und uns die Arme Gottes geben, in die Arme von Jesus, dass wir uns einfach nur Jesus hingeben können und unsere Hilflosigkeit, unsere Bedürftigkeit ihm geben und sagen, Jesus, nur mit dir kann ich glauben. Kann ich trotz den Dingen, die ich sehe, die ich wahrnehme, die ich erlebe, glauben. Und trotz diesen allen Herausforderungen möchte ich, dass du mein Herr bist. Und das ist die Einladung, die dieser Text uns macht, Jesus nahe zu sein, wieder ganz neu. Für den Montag, für morgen und für die nächste Woche.